Ja, herzlich willkommen zum Podcast Gebäudewende. Mein Name ist Biergrund Ludwig. Ich bin Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater. Dieser Podcast ist eine gesponserte Folge. Mein Thema ist der Einsatz digitaler, selbstlernender Thermostate in Nichtwohngebäuden. Und mein Gesprächspartner heute ist Christoph Berger. Er ist CEO des Hamburger Unternehmens Philisto. Hallo Berger, grüße Sie.
Hallo.
Ich würde gerne mal mit einer Frage einsteigen, die Ihr Produkt so ein bisschen erklärt. Ihr Kernprodukt ist eine Lösung, die in Nichtwohngebäuden die Heizkosten senken soll. Sie erkennen, ob jemand im Raum ist, alleine mit dem Thermostat. Wie genau funktioniert es denn und was können Sie, was andere noch nicht können?
Genau. Im Prinzip muss man, glaube ich, im recht einfachen Fall verstehen, wir drehen die Heizung herunter oder ab, wenn keiner im Raum ist. Das ist so etwas, was sich sehr fundamental zu den Thermostaten, die man vielleicht privat kaufen kann, unterscheidet, wo man vielleicht einen Kalender einspeichern muss oder eine App bedienen muss, um das zu realisieren. Unser Thermostat macht das völlig automatisch und dafür haben wir einfach Sensoren in das Thermostat verbaut, wie unter anderem zum Beispiel ein Bewegungsmelder, aber auch andere Sensoren, um am Ende Datenpunkte zu sammeln, wann ein Raum genutzt wird. Das lernen wir über die Zeit und können dann Vorhersagen treffen, wie die tatsächliche Raumnutzung eigentlich auch in Zukunft aussehen wird.
Das heißt, Sie erkennen, wann und wie die Räume genutzt werden. Was bedeutet das wie denn genau? Können Sie auch sagen, wie viele Leute da drin sind?
Nee, genau. Wir können tatsächlich nur sagen, ob ein Raum genutzt wird. Wir können weder sehen, wer oder wie viele Leute diesen Raum nutzen. Das ist auch am Ende eigentlich für die Beheizung eines Raums relativ egal. Sobald einer drin ist oder eine Person, muss natürlich eine Wärme oder eine Temperatur herrschen, die angenehm ist für diese Person. Ob das zwei oder drei sind, das gibt eigentlich die gleiche Anforderung, dass der Raum warm sein muss. Von daher erkennen wir nur, ob ein Raum genutzt wird.
Es macht auch aber einen Unterschied, ob zwei Menschen im Raum sind oder eine Schulklasse.
Genau, vollkommen richtig. Entsprechend sind die Räume aber auch dimensioniert und auch die Heizkörper dimensioniert, dass ich im Prinzip am Ende trotzdem über die Rückkopplung der Messung der Raumtemperatur natürlich die Raumtemperatur, egal wie viele Leute drin sind, steuern kann und auch konstant halten kann. Klar, macht die Wärmeabgabe der einzelnen Personen macht einen Unterschied, aber ob ich heize oder ob ich nicht heize, ist dafür eigentlich irrelevant.
Okay, das heißt, Sie kennen nur den Zustand an oder aus und nicht mehr oder weniger.
Ja, wir kennen den Zustand belegt oder nicht belegt. Ob die Heizung dann komplett an oder aus oder irgendwo dazwischen fährt, ist natürlich nochmal, also man kann ja unterschiedliche Heizwärmelasten am Ende abgeben. Genau, aber ja, wir wissen nur ja oder nein.
Wo liegen denn die Daten, die Sie erheben? Das sind ja zum Teil dann sicher auch personensensible Daten.
Genau, wir erheben in der Tat personenbezogene Daten. Die werden allein nicht in Deutschland gespeichert, auf entsprechenden deutschen Servern und deutschen Hosting-Anbietern. Das heißt, wir nutzen keine der amerikanischen Anbieter, was auch für unsere Zielgruppe im öffentlichen Bereich sehr wichtig ist. Also da sind ISO-zertifizierte Server hinter, um am Ende die entsprechende Datensicherheit zu gewährleisten und auch den Datenschutz. Trotzdem haben wir natürlich im Gesamtsystem unterschiedliche Mechanismen, um Daten zu minimieren, um den Zugriff zu minimieren, entsprechende Rechte, Verwaltung dahinter und so weiter. Also das, was man natürlich alles am Ende für so einen Kunden noch mit anbieten muss an Infrastruktur, ist dann deutlich komplexer, als die Heizung an- und auszumachen.
Was bieten Sie da genau an? Also wie trennen Sie jetzt persönliche Daten bei Räumen, die nur von einzelnen Personen genutzt werden?
Also im Kern, die Daten, die Philisto erhebt, da sind keine Daten da drin oder wir wissen nicht, welche Personen in diesem Raum grundsätzlich sitzen. Also wir kennen eigentlich nur den Grundriss und die Raumnummern. Ja, auf der Basis heizen wir entsprechend die Räume. Rein theoretisch könnte natürlich missbräuchlich jemand diese Daten, wie zum Beispiel einen Raumplan, einen Belegungsplan, wo wer sitzt, nutzen, um am Ende Daten sich anzuschauen. Aber wir geben beispielsweise den Kunden keine Präsenzmodelle. Ja, also die Daten gehören zwar dem Kunden und theoretisch könnte er sie am Ende auch abfragen von uns, aber in der Online-Plattform kann ein Kunde nicht einsehen, welches gelernte Muster in welchem Raum eigentlich herrscht. Und man muss dazu auch sagen, die Daten, die wir heben, sind nicht unbedingt unmittelbare Rückverfolgbarkeiten von Nutzung, sondern wir haben ja nur aggregierte Modelle, wie eigentlich ein Zustand aus der Vergangenheit gelernt wurde, wie er dann in der Zukunft sein wird. Das sagt relativ wenig darüber aus, wie es jetzt aktuell gerade ist, um irgendwelche Dinge zu überwachen oder sowas.
Ich stelle mir jetzt aber vor, ich habe Büros, in denen nur einzelne Menschen sitzen, dann sind das doch aber sehr genau personenzuordnenbare Daten.
Korrekt. Also wie gesagt, per Datenschutz sind es personenbezogene Daten. Frage ist, was kann man damit machen und wie grenzt man am Ende ab, wer Zugang zu welchen Daten bekommt? Und wie ich sagte, die Präsenzmodelle, also das, was wir gelernt haben, wann dieser Raum belegt wird, wird den Kunden nicht zur Verfügung gestellt in der Online-Plattform.
Sie sprechen von selbstlernenden Thermostaten. Was bedeutet das dann genau? Was für ein Modell liegt dahinter?
Also der Kern, was dahinter liegt, die Idee ist, dass wir in Nichtwohngebäuden eigentlich ein Trittbrettfahrerproblem haben. Also die Menschen, die nutzen die Energie, die in dem Raum arbeiten. Also ein warmes Büro beispielsweise, aber sie zahlen sie ja nicht, diese Energie. Das heißt, der typische Fall im Büro ist, man geht nach Hause, lässt die Heizung an. Und jetzt kann ich aber Technologien, die ich zum Beispiel auf dem Markt der Eigenheime oder Privatkonsumenten nutze, wo ich einen Thermostat per Kalender oder per Programmierung steuere, kann ich nicht anwenden, weil die verantwortlich sind für den Energieverbrauch, keine Daten darüber haben, wann die Leute da sind und wann sie nicht da sind. Selbst lernen bedeutet in dem Sinne entsprechend, dass wir genau diesen Prozess automatisieren. Wann muss ich die Heizung eigentlich morgens anmachen und wann muss ich sie nachmittags oder abends wieder ausstellen, ohne dass tatsächlich ein Mensch Eingriff darin nehmen muss oder Vorgaben machen muss.
Wie konkret muss man sich das denn vorstellen? Es ist ja im Moment die Situation, dass es in vielen Unternehmen Homeoffice gibt, die Leute mal montags, mal dienstags, mal mittwochs nicht da sind. Gibt es denn auch die Möglichkeit, da selber einzugreifen, zu sagen, okay, nächste Woche hätte ich es gerne Montag und Dienstag und übernächste Woche donnerstags und freitags warm?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und auch unterschiedliche Ebenen des Berechtigungszugriffs. Also auf der einen Seite, wie die Heizung am Ende entscheidet, ob sie jetzt gerade heizt oder nicht, basiert nicht nur auf den vergangenen Daten, sondern auch auf aktuellen Sensordaten. Also komme ich zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich gelernt wäre, ich bin gar nicht da, komme ich in den Raum, benutze diesen Raum, wird das Thermostat das auch erkennen und trotzdem heizen, weil ich merke, der Raum wird scheinbar doch benutzt, obwohl ich es vielleicht nicht erwartet hätte. Dann wurde er vielleicht nur nicht vorgeheizt und ist vielleicht anfangs noch nicht auf der Temperatur, die ich vielleicht wünsche. Die Nutzenden könnte direkt tatsächlich am Thermostat die Temperatur ändern und sagen, ich möchte es vielleicht wärmer oder kälter, aber die Nutzenden können nicht sagen, ich möchte es morgen, möchte ich die Heizung anhaben. Das ist auch tatsächlich ein Fall, der bei unseren Kunden nicht vorkommt, weil, wie gesagt, diese Nutzenden am Arbeitsplatz nicht die Verantwortlichen sind und gar nicht so weit vorausplanen, zu sagen, ich möchte jetzt die Heizung steuern, das ist nicht meine Aufgabe, ich möchte einfach nur ein Büro haben, das warm ist, wenn ich da bin. Auf Seiten des Gebäudemanagements allerdings kann ich natürlich entsprechende Einstellungen vornehmen, bestimmte Tage, bestimmte Wochen, vielleicht Ferienzeiten, Betriebsferien etc. kann ich entsprechend übersteuern und dort Einstellungen für vornehmen, ja.
Können Ihre Kundinnen und Kunden die Ergebnisse aus der Datenerhebung von den Thermostaten denn auch nutzen, um die Heizungsanlage selber zu optimieren?
Ja.
Also die Anlage, nicht die Nutzung?
Ja, rein theoretisch schon. Die Frage ist, wie häufig kommt das tatsächlich in der Praxis vor und wie viel, je nach Kunde, je nachdem wie groß diese Kunden sind, welches Wissen und welche Kapazitäten hat der Kunde eigentlich, um das dann tatsächlich zu tun. Wir erleben oft, dass tatsächlich Einstellungen einer Heizungsanlage so gut wie gar nicht vorgenommen sind. Und wenn sie vorgenommen wurden, haben sie selten sehr wenig Effekt oder sehr selten haben sie viel Effekt irgendwie im Raum, dass tatsächlich zum Beispiel eine Nachtabsenkung so stark eingestellt ist, dass sie wirklich nachts die Temperatur im Raum absenkt. Das heißt, wir finden so 90% der Gebäude vor, die tatsächlich 24/7 heizen.
Greifen Sie da auch ein und beraten?
Ja, tatsächlich heute eher in beratender Tätigkeit, wie man dann die Einstellung am Gebäude verbessern kann, insbesondere an Heizungsanlage. In Zukunft gegebenenfalls auch deutlich stärker, um da dann am Ende auch mit Einstellungen vornehmen zu können, ja.
Sie können ja, das haben Sie mir erklärt, mit Ihrer Lösung die Temperatur in Gebäuden begrenzen. Wie gehen denn Ihre Kundinnen und Kunden damit um? Muss man das den Benutzern erklären und lässt sich das dann umgehen?
Also wie wir erstmal grundsätzlich damit umgehen, ist, dass wir, ich sag mal, in der klassischen Welt kennen wir ein Thermostat, was man von 0 bis 5 einstellt. Also vielleicht eine Maximaltemperatur theoretisch im Raum von 28 Grad bereitstellen könnte. Dadurch, dass unser Produkt ja komplett digitalisiert ist, können wir auch digital sagen, man darf nicht mehr bis 28, sondern vielleicht nur noch bis 24 Grad die Heizung hochdrehen und begrenzt damit diese Maximaltemperatur als Beispiel. Wir tun das nie von unserer Seite aus, einfach ohne Absprache mit dem Kunden, sondern natürlich ist das entsprechende Anforderung, die der Kunde mit uns gemeinsam entwickelt. Was ist optimal? Welche Grenzen möchten gerne eingestellt werden? In Erfahrungen zum Beispiel, diese Temperatur viel zu gering zu setzen und zu wenig Spielraum für den Nutzenden nach oben zu drehen zu lassen, ist eher kontraproduktiv. Das heißt, viele Kunden haben vielleicht so eine Maximaltemperatur von 23, 24 Grad eingestellt. Jetzt gerade im letzten Winter war es natürlich sehr relevant mit der 19-Grad-Regel im öffentlichen Raum, dass die Nutzenden tatsächlich gar nicht höher drehen können als 19 Grad. Das ist natürlich ein großer Spagat, den man dann nehmen muss, weil auf der einen Seite begrenze ich sehr stark und kann dadurch viel einsparen. 19 Grad ist aber für keinen eine angenehme Temperatur. Also sind die Nutzer damit natürlich vielleicht nicht unbedingt zufrieden, nur noch diese Temperatur einstellen zu können. Die Nutzer können das tatsächlich nicht umgehen. Also sie können das Thermostat dann nicht höher drehen. Das geht technisch dann nicht.
Neben der Temperatur messen Sie auch die Luftfeuchtigkeit. Wird dann der Sauerstoffgehalt der Luft erfasst und für notwendige und sinnvolle Lüftungsraten gesorgt? Das heißt, kriegen die Leute einen Hinweis, jetzt mal Fenster auf, bitte?
Nee, tatsächlich, den CO2-Gehalt messen wir nicht. Wir messen nur die Luftfeuchtigkeit. Dadurch kann man Ableitungen für Komfort und insbesondere zum Beispiel eine Erkennung, ob ein Fenster geöffnet wurde. Das kann man damit tatsächlich gut machen. Man kann aber wenig dazu sagen, wie die Luftqualität tatsächlich aussieht.
Haben Sie denn eine direkte Koppelung zwischen Fenster und Thermostat? Weil Sie sagen, Luftfeuchtigkeit können Sie erkennen, dann wissen Sie, das Fenster ist auf.
Genau, das kann man über den Temperatur- und Feuchtesensor erkennen, weil ja oft die Heizkörper oder fast in allen Fällen der Heizkörper unter das Fenster gebaut ist. Und dadurch, sobald ich das Fenster in kalte Perioden öffne, sich quasi die Temperatur, der Temperaturabfall über das Thermostat bewegt. Und dadurch kann ich anhand der Feuchte, aber auch an der Temperatur erkennen, ob ein Fenster geöffnet wurde oder nicht.
Können Sie vielleicht noch beschreiben, in welchen Gebäudetypen und mit welchen Heizungssystemen, also Fernwärme, lokal erzeugt, Sie in Ihren bisherigen Projekten die größten Einsparungen erzielen konnten?
Ja, also die Gebäude, die wir hauptsächlich bedienen, sind große Nichtwohngebäude. Das heißt, dort, wo immer die Nutzenden nicht die Verantwortlichen sind für die Energieausgaben. Und wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, aber genauso auch unsere Kundengruppen, ist der größte Teil gasbeheizt, also mit stationären Gasanlagen und sicherlich ungefähr ein Drittel im Fernwärmebereich. Die Einsparung, die wir am Ende generieren, zumindest haben wir nicht genügend Datenpunkte zu sagen, das eine oder andere generiert am Ende mehr Einsparungen. Das hat natürlich mit dem konkreten Gebäude zu tun. Wie alt ist das Gebäude? Wie gut ist es gedämmt? Auf welcher Vorlauftemperatur ist die Heizung eingestellt, was bei Fernwärme vielleicht eher höher ist als beim Gaskessel? Aber auch da stellen wir teilweise extrem hohe Vorlauftemperaturen fest, sodass auch da Einsparungen hoch sind. Das heißt, ich kann gar nicht ganz genau sagen, welche Wärmeversorgung zu einer höheren Einsparung durch unsere Geräte führt. Es hängt eher tatsächlich von einem konkreten Gebäude, dessen Energieverbrauch und Energiestandards ab.
Können Sie mal ein typisches Beispiel nennen, damit man sich das vorstellen kann?
Ja, ich kann mal zwei Beispiele zum Beispiel nennen. Das eine wäre ein Rathaus, in dem auf der einen Seite viele Büroräume sind, aber auch Konferenzsäle und Empfangshallen, wo ich eigentlich eine klassische Gasversorgung habe für die Wärmeversorgung, die vielleicht auf 70 Grad Vorlauf läuft und ich entsprechend zu den Kernzeiten der Nichtnutzung sehr gut abstellen kann, die Heizung also in den allermeisten Fällen komplett ausmachen kann, was dann dazu führt, dass auch der Kessel tatsächlich nicht mehr Wärme produziert. Da sind Einsparungen normalerweise so zwischen 20% und 30% möglich. Wir haben aber auch andere Gebäude, wo zum Beispiel in der Universität Unterflurkonvektoren eingesetzt sind, also in den Boden eingelassene Heizkörper und dadurch das Thermostat für Menschen nicht so gut zugänglich ist. Also man kann nicht mal eben dran drehen. Und da stellen wir oft fest, dass die auf Stufe 4 oder 5 eingestellt sind und volle Pulle die ganze Zeit durchheizen. Damit tatsächlich auch Einsparungen jenseits der 40% erreicht, weil man da relativ schnell auch Potenziale heben kann, wenn man das besser regelt.
Könnte man diese Potenziale auch anders heben?
Könnte natürlich immer grundsätzlich an der Heizungsanlage auch schon gute Einstellungen vornehmen. Die sind dann aber natürlich nur für das gesamte Gebäude global gültig. Das heißt, wenn ich dann doch irgendwo Räume habe, die gewisse Vorlauftemperaturen brauchen oder der typische Fall ist so eine Schule, die am Freitagabend noch einen Elternabend hat, dann wird die gesamte Schule durchgeheizt, nur damit dieser eine Raum abends noch warm ist, obwohl man vielleicht nach 14 Uhr Schulschluss die gesamte Schule runterfahren könnte. Also das sind so die Realitäten, in denen wir uns da bewegen, wo wirklich auf Basis dieser Einzel-Use-Cases und nicht vorhandener Technologie, weil alles durch die einzige Heizungsanlage bedient wird, die ganze Schule nicht ausmacht.
Sie haben jetzt Beispiele genannt, auf wie viele Objekte bezogen haben Sie das denn gerechnet?
Ja, also wir haben heute knapp 400 Gebäude in den Bereichen ausgestattet. Man kann nicht bei allen eine tatsächliche Analyse machen, was wir eingespart haben, aber dort, wo Daten vorhanden sind, also einmal vergangene Daten, aber auch Wärmemengenzählerdaten, während wir aktiv sind, da würde ich sagen, haben wir sicherlich 30% der Gebäude tatsächlich auch nachgewiesen, was da eingespart wird.
Was sind denn Hindernisse, die verhindern, dass Ihre Thermostate eingesetzt werden?
Das kann unterschiedlicher Natur sein. Gutes, einfaches Beispiel ist, das Gebäude ist viel zu modern und effizient, dass ich zwar vielleicht einen energetischen Mehrwert habe, aber keinen monetären Business Case generieren kann. Ja, das heißt, das kann entweder daran liegen, dass das Gebäude viel zu wenig Energie verbraucht oder einen extrem niedrigen Energiepreis hat. Das kann zum Beispiel in Industrieanlagen der Fall sein, wo die Bürogebäude mit geheizt werden, aber mit Abwärme der Industrieanlagen und dadurch der Preis der Energie, der Wärme viel zu günstig ist und wenn ich sie einspare, sich die Thermostate nicht amortisieren. Andere Fälle sind sehr divers. Also das können teilweise Einzelentscheidungen sein auf Basis von Themen, wo man politisch vielleicht gerade im öffentlichen Raum nicht weiterkommt. Das können Budgetthemen sein. Das ist sehr vielfältig.
Wie viel müssen Unternehmen denn investieren, wenn sie die Thermostate tauschen?
Das hängt auch tatsächlich vom Gebäude ab. Aber um mal so eine Losgröße zu sagen, kommt man eigentlich mit so einem durchschnittlichen Gebäude vielleicht von 100 bis 200 Heizkörpern, entsprechend ungefähr Anzahl der Mitarbeitenden in dem Gebäude, mit vielleicht so 20.000 bis 50.000 Euro hin. Wenn man das mal vergleicht mit einer Dämmung, ist man da um ein Vielfaches günstiger mit einem meist höheren Effekt.
Was muss man denn dabei noch mit einrechnen? Das ist ja doch jetzt ein ganz schön happiger Preis.
Also woraus der Preis sich zusammensetzt, ist am Ende einmal die Hardware, die Installation und die laufenden Servicegebühren. Das sind im Prinzip drei Bausteine, die zu berücksichtigen sind. Leistungen, die tatsächlich direkt vor Ort erbracht werden, wie die Installation, aber auch genauso wie die Hardware. Und die laufenden Kosten sind tatsächlich für den Betrieb der Software, aber auch des Service, den wir am Ende bieten, weil wir am Ende tatsächlich eine Langfrist Partnerschaft mit dem Kunden eingehen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass wir bei den Kunden nicht ein Gebäude ausstatten, sondern in Rollouts in tatsächlich die ganzen Portfolio-Liegenschaften am Ende reingehen. Das heißt, gerade in großen Städten, Kommunen, Bundeslandsportfolios ist das natürlich ein sehr interessanter Weg, um auch viel CO2-Emissionen einzusparen, indem ich mit einem Kunden sehr viele Geräte tatsächlich absetzen kann. Und da liegt dann entsprechend auch das Potenzial, um viel Energie einzusparen.
Was läuft denn bei den Kunden noch an Kosten auf? Sie haben jetzt die Kosten genannt für die Installation, für Ihren Service. Was müssen die denn selber an Leistung bringen? Beispielsweise einen Energiemanager haben, der diese Daten auch auswerten kann, damit was anfängt? Oder machen Sie das alles?
Nein, im Kern, also rein theoretisch kann man als Kunde auch wirklich gar nichts machen. Also man muss natürlich ein bisschen koordinativen Aufwand machen, damit am Ende sowas wie ein Installationsteam steht, vielleicht die Belegschaft informieren. Da geben wir entsprechendes Material mit, dass man da möglichst wenig Aufwand hat. Aber an sich ist nicht viel Aufwand dort zu tätigen. Ich kann natürlich, wenn ich wirklich ein professionelles Energiemanagement habe und auch die Kapazitäten dafür habe, mit den Daten noch mehr machen und auswerten. Im Normalfall ist aber tatsächlich unser System so genutzt und auch konzipiert, dass die Einsparungen, die generiert werden können, automatisiert durch das System gehoben werden. Also die Nutzenden oder die Energiemanager gar nicht unbedingt mehr viel machen müssen. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo das der Fall ist, wo es intensiver genutzt wird, sind zum Beispiel Projekte im Einsparcontracting. Also dort, wo unser Kunde, der das wiederum bei einem anderen Kunden einsetzt, durch die Einsparung vergütet wird, der hat natürlich sehr großes Interesse daran, das sehr stark fein zu optimieren. Also die absoluten Maximaltemperaturen zu begrenzen, die Vorlauftemperaturen dann am Ende auch im Heizungssystem zu ändern und all sowas, um das miteinander abzustimmen.
Sind denn Ihre Kunden generell eher Kontraktoren oder eher die Betreiber der Gebäude selber?
Betreiber der Gebäude.
Okay, also Contracting wäre eher die Ausnahme.
Ja, man muss einfach sagen, dass Contracting ist zwar an sich ein interessanter Markt, er ist aber tatsächlich in den Volumina, also wie viele Gebäude pro Jahr bedient werden, doch recht gering. Also da sind wir deutlich schneller und größer unterwegs mit mehr Gebäuden.
Jetzt ist ja auch knappes Personal in der Überwachung, Installation der Anlagen, zentrales Thema. Wie aufwendig ist denn bei Ihnen die Installation und wie skalierbar ist Ihre Lösung auch bei den Produkten selber?
Also die Installation benötigt etwa 1 bis 2 Tage pro Gebäude. Das hängt immer davon ab, wie groß das Gebäude ist und wie viele Heizkörper vorhanden sind, wie komplex das Gebäude gebaut ist, also wie viele Heizstränge es gibt etc. Aber damit ist man eigentlich relativ schnell durch und spart dann auch tatsächlich ab Minute 1 Energie ein. Also ich muss da nicht noch irgendwie ein Jahr warten, um eine Baseline zu bilden oder ähnliches.
Jetzt meine letzte Frage würde sich beziehen auf Energieberatung. Unsere klassischen Hörerinnen und Hörer sind ja Energieberater. Wie kommen die denn mit ihrem Produkt in Berührung?
Tatsächlich, was wir heute sehr stark machen, ist ein direkter Vertrieb an die kommunalen Träger, aber auch an B2B-Unternehmen. Energieberater sind tatsächlich auf mehreren Ebenen interessant, weil sie natürlich eine extrem große Fläche in der Beratung dieser Kunden wiederum übernehmen. Das heißt, auch wir können nicht an jeden Kunden rankommen. Und wichtig ist, glaube ich, dass im Markt alle Stakeholder, die Energieeffizienzthemen bearbeiten, wissen, welche Lösung es heute gibt. Also es ist nicht unbedingt immer nur damit getan, den gleichen Wärmeerzeuger oder die gleiche Wärmeerzeugungsleistung wieder einzubauen in das Gebäude, sondern vielleicht erst tatsächlich über niedrig investive Maßnahmen Energie zu reduzieren, dann neu zu dimensionieren und auch eine neue Anlage dann zum Beispiel einzusetzen. Worüber zum Beispiel auch Energieberater in Kontakt kommen mit uns sind, wenn Kunden dann zum Beispiel Förderung beantragen, die BEG-Richtlinie, um tatsächlich am Ende solche Technologie auch fördern zu lassen und sie als Beispiel den Energieeffizienzexperten, der dann gegebenenfalls auch der Energieberater ist, zu nutzen, um solch einen Antrag zu stellen. Das sind unterschiedliche Wege, wie man da rankommt. Oft ist es aber auch so, dass die Kunden selber den Heizungsbauer, den Energieberater oder ähnliche Stakeholder anfragt nach neuen Lösungen und dann tatsächlich auch solche Lösungen vorgeschlagen werden.
Das heißt, die Anlagen sind förderfähig in der BEG?
Genau, also unsere Technologie ist förderfähig, ja.
Danke Ihnen, Herr Berger, für Ihre offenen Antworten.
Sehr
gerne. Das waren meine Fragen. Und Sie hörten den Podcast Gebäudewende. Mein Gesprächspartner heute war Christoph Berger. Am Mikrofon war Pierre Grund-Ludwig, Produktion Carolina Bergedick. Es hat Ihnen gefallen, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Wir freuen uns auch über Likes und Kommentare. Bis bald.